Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Hallihallo. Schon wieder ist ein Monat vorbei und wir melden uns mit dem libertären Monatsrückblick für den Oktober zurück. Wir haben wie immer Interessantes und Witziges für euch gesammelt und zurechtgeschnitten. Leider waren wir auch ein bisschen unkoordiniert und manche Beiträge haben nicht hingehauen. Deswegen gibt's in diesem Podcast mal wieder mehr Musik. Diesmal von Le Pynx und Babsi Tollwut. Ansonsten hat der Monat ja schon ganz gut angefangen. Schon am 3. Oktober gab es im Nachgang des Unabhängigkeitsreferendums in Katalonien einen Generalstreik, zu dem anarcho-syndikalistische Gewerkschaften wie die CNT aufgerufen hatten. Dazu gab es viele Soli-Aktionen. Zum Beispiel hat die FAU unter anderem in Berlin, München und Stuttgart Soli-Kundgebungen veranstaltet. In Athen haben Leute sogar das spanische Konsulat besetzt. Auf jeden Fall eine coole Aktion. Und wie das bei uns Anarchistinnen ebenso ist, gibt es natürlich mindestens 1000 verschiedene Sichtweisen auf das Referendum in Katalonien und vor allem auf die Rolle von anarchistischen Gruppen dort. Das kommt vor allem im Artikel von Crime Think gut rüber, weil dort gleich mehrere Perspektiven gegenübergestellt werden. Eine speziell anarchistische Sicht findet ihr bei unseren RadiofreundInnen von The Finest Straw. Ein anderer Podcast aus den USA, nämlich It's Going Down, hat sich vor allem mit der Rolle von AnarchosyndikalistInnen beschäftigt und dazu einen Audiobeitrag und ein Interview veröffentlicht. Dazu gab es auch Artikel in den anarchistischen Zeitschriften Direkte Aktion und Graswurzelrevolution. Doch auch anderswo sind spannende Dinge passiert. So gab es in Paris eine antipatriarchale Demo, um für die Freiheit einer Transfrau zu kämpfen, die vom französischen Staat in einen Männerknast gesteckt wurde. In Puerto Rico wurden anarchistische Hilfsteams von der Polizei schikaniert und teilweise mit Maschinengewehren bedroht. Außerdem wurde Ricardo Lupano, ein Anarchist, der bei den G20-Protesten in Hamburg festgenommen worden war, zu einem Jahr und 9 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Und interessanterweise hat die Rodung des Hamburger Forsts, über den wir vor weniger Zeit berichteten, noch immer nicht angefangen. Das mag an einem laufenden Gerichtsverfahren liegen, das versucht, den Wald zu schützen. Die BesetzerInnen sehen einen juristischen Erfolg als eher unwahrscheinlich und bitten deswegen um Unterstützung. Aktuell wären 20 ihrer insgesamt 22 Baumhäuser von einer Räumung bedroht, da sie genau im Rodungsgebiet liegen. So, jetzt noch was Angenehmes. In Stuttgart gibt es eine neue anarchistische Radiosendung. Jeden ersten Freitag im Monat läuft dort ab 18 Uhr die Libertäre Welle. Los ging schon am 3. November und ab jetzt hoffentlich jeden Monat auf der Frequenz 99,2. Ein neues Medium gibt's auch in Dresden, das Magazin Circle A, das Magazin für Anarchie und Solidarität im Alltag, kann ab sofort unter and.noisraces.net heruntergeladen werden. Das war's aber erstmal jetzt mit den Neuigkeiten. Da wir schon lange keinen geschichtlichen Beitrag mehr im Podcast hatten, schiebe ich einfach noch ein paar historische Fakten hinterher. Zum Beispiel haben die Weathermen, das war eine linksradikale Gruppe in den USA, in Ende der 60er, vor allem in den 70ern, die haben im Oktober 1969 auf dem Haymarket Square in Chicago eine Polizeistatue in die Luft gesprengt. Wer sich mit ArbeiterInnen-Geschichte auskennt, das war der Platz, an dem 1886 viele ArbeiterInnen erschossen wurden, die für den 8-Stunden-Tag gekämpft hatten. Naja, auf jeden Fall wurde die gesprengte Statue wieder aufgebaut und nicht viel später, nämlich schon im Oktober 1970, von einem weiteren Sprengsatz wieder demontiert. So, bevor wir jetzt endlich mit dem Podcast-Programm anfangen, gibt's noch eine letzte Sache, nämlich dieselbe wie immer. Über Feedback und Kritik freuen wir uns natürlich immer sehr. Wenn ihr euch also beim Hören irgendwas auffällt, dann zögert nicht, uns unter aradio-berlin@riseup.net oder auf Twitter unter aradio-berlin zu kontaktieren. Jetzt geht's aber wirklich los, und zwar mit einem ersten musikalischen Beitrag. Le Pynx mit Paletarismus.
Ich würde gern um den Globus chatten auf Flugpaletten, Flugpaletten. Ich leg sie nicht so gerne Ketten. Ich bevorzuge freie Paletten. Willst du blockieren, ist an was Ketten? Straßenpaletten mit Lederjacken, Punker
eine Dienstleistungspalette. Können den Euro auch nicht retten. Sicherheitsschirm, Bankpaletten. Rauchen im Auto, Zigaretten. Kinderlose Berufspaletten. Aber ich bin frei und ohne Kette. Niemals werde ich EU-Normpalette. Und um euch niemals abzufacken, werde Straßenpaletten mit Lederjacken. Punker brauchen keine Betten. Punker haben ja Pennpaletten.
Ein Hoch auf die Entwicklung und die Errungenschaft der Zivilisation. Ein Hoch auf die Entwicklung und die Errungenschaft der Zivilisation.
Bitte mal den Kosmos sehen mit Paletten. Verteil auf wie Mastralpaletten. Scheiß auf deine Umweltplaketten. In die Stadt waren wir nur auf Paletten. Und ich bin frei und ohne Kette. Niemals werde ich EU-Normpalette. Und um euch niemals abzufacken, werde Straßenpaletten mit Lederjacken. Punker brauchen keine Betten. Punker haben ja Pennpaletten. Vor dem Faschismus. Wir danken dir, Palettarismus. Und um euch niemals abzufacken, werdet Straßenpaletten mit Lederjacken. Punker brauchen keine Betten. Punker haben ja Pennpaletten.
Listen to me, friends. From New York to California, consider for a moment Sulamania, the last city volunteers would often see before they hiked over the mountain and joined the war for the freedom of the people of Rojava.
Eigentlich wollten wir euch einen umfassenden Beitrag mit verschiedenen aktuellen Perspektiven aus und zu Rojava präsentieren. Das hat leider nicht geklappt und müssen wir allem Anschein nach noch um ein paar Monate verschieben. Um euch diesen Monat aber nicht ganz leer ausgehen zu lassen, können wir euch im Folgenden zumindest eine Perspektive darstellen. Es handelt sich dabei um Ausschnitte einer Veranstaltungsaufnahme, die im Oktober im Café Kralle in Berlin gehalten wurde und von Hände weg vom Wedding organisiert wurde. Und zwar von einer Person, die diesen Sommer mehrere Monate in Rojava verbracht hat. Da der ganze Vortrag wiederum das Format des libertären Podcasts sprengen würde, gibt es hier nur ein paar Teile. Zu Anfang geht es um die Perspektive der vortragenden Person, welche sich am Internationalismus orientiert und versucht, verschiedene Probleme zu reflektieren, die beim Zugang zum revolutionären Prozess in Rojava bei gerade Leuten aus westlichen Ländern auftreten können.
Internationalismus bedeutet für uns auch, aus unseren verinnerlichten Strukturen auszubrechen, uns mit unserer eigenen Mentalität konfrontiert zu sein. Wir glauben, es ist eine grundlegende Voraussetzung, sich mit anderen, mit Bewegungen außerhalb von Deutschland zu beschäftigen, um verschiedene Perspektiven zu haben und eben genau als Voraussetzung, um weltweit eine revolutionäre Bewegung aufbauen zu können. Genau, zu Problematiken, die wir sehen, wie sich Internationalismus oft angenähert wird, gibt es zum einen aufgrund einem hohen Frustrationsgrad im politischen Aktivismus, das ist so eine Annäherung, dass Bewegungen romantisiert werden, idealisiert werden, ohne die Bewegung, also sozusagen die Praxis der Bewegung kennengelernt zu haben. Und dass es dann oft so Punkte gibt, wo Menschen zum Beispiel dorthin reisen, die Bewegung näher kennenlernen, die Revolution in der Praxis sehen und dann feststellen, okay, das ist doch nicht alles so, wie sie darüber gelesen haben, wie sie es vorgestellt haben und es dann sofort zu einer Entsolidarisierung kommt. Ich glaube, in unserer Zeit in Rojava waren wir ständig mit Widersprüchen konfrontiert, die sich halt in der Praxis ergeben. Und das ist eben der Punkt, wenn es eine Praxis gibt, dann wird es auf jeden Fall Widersprüche geben und es geht dann eher darum, wie man mit diesen Widersprüchen umgeht, als sie komplett auszublenden. Dann demgegenüber gibt es krasse eurozentristische Annäherung, also dass alles, was außerhalb von Europa passiert, dem krass distanziert begegnet wird. Übermäßig kritisch, also bevor sich darauf eingelassen wird, die Bewegung überhaupt kennenzulernen, wird sie vorverurteilt. Es wird kritisiert, ohne vorher verstanden zu haben, worum es dir in der Bewegung überhaupt geht. Und diese ist im Prinzip eine Entsolidarisierung von Anfang an. Also beide Ansätze führen am Endeffekt zu einer Entsolidarisierung und spiegeln so ein bisschen so ein Alles-oder-Nichts-Prinzip wider. Also entweder ich verteidige die Bewegung, ignoriere die Widersprüche, argumentiere, ohne auf diese Widersprüche einzugehen, einfach für die Bewegung, oder ich distanziere mich sowieso und lasse mich gar nicht auf andere Perspektiven ein. Ein anderer wichtiger Punkt: Internationalismus, wenn es nur aus einer rein moralischen Verpflichtung heraus erfolgt, also das lässt sich auch oft daran sehen, dass Solidarität und Unterstützung oft in so Konjunkturphasen hat, also dass es eine Zeit lang voll viele Unterstützungsbewegungen für Befreiungsbewegungen in Lateinamerika gab, dann gab es eine Zeit lang, wo voll viele Menschen sich mit den Zapatistas und Sherpas beschäftigt haben, dann zum Beispiel ein Beispiel, was die kurdische Bewegung betrifft, zur Kobane-Zeit gab es eine super große Solidaritätsbewegung, die danach wieder eingebrochen ist, wo es aber zum Beispiel 2 Jahre später in Nordkurdistan eine Situation gab, in der die Städte krass von der türkischen Armee belagert wurden, bombardiert wurden, ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung geführt wurde und es eben keinen weltweiten Aufstand gab, auch in Deutschland kaum Solidaritätsaktionen gelaufen sind. Und das zeigt so ein bisschen diese Konjunkturwendung. Man müsste sich mal fragen, was eigentlich dahinter steckt, dass in einer Situation eine krasse Solidarität da war, in der anderen nicht.
Aus dieser Perspektive heraus hat sich in Rojava die internationalistische Kommune gebildet, welche die Einbindung von auswärtigen BesucherInnen in selbstorganisierter Weise unterstützen soll.
Bei uns war es alles ein bisschen improvisiert. Okay, es kommen irgendwie jeden Monat kommen Leute an. Dann wurde von den Strukturen dort meistens eine kurze Reise organisiert. Also wir sind dann einmal in den Kanton Kobane gefahren, haben im Kanton Jizre ganz viele Institutionen kennengelernt, viel diskutiert, um so einen Überblick zu gewinnen. Und das war auch bei den folgenden Gruppen, die nach uns gekommen sind, genauso. Und bei uns war es so, dass wir zum Beispiel die Sprache eher so das unter uns organisiert haben, wie wir die Sprache lernen. Und die Idee mit der internationalistischen Kommune ist, das organisiert zu haben, also einen Ort zu haben, wo Leute ankommen, wo es Sprachunterricht gibt, wo es eine Einführung gibt in die Bewegung, politische Bildung gibt, wo die Leute so ein bisschen an die Hand genommen werden, so ein bisschen gesagt wird, worauf zu achten ist, wenn Menschen in den Strukturen der Bewegung arbeiten, mit der Gesellschaft zusammenarbeiten. Genau. Und dann nach so einer Einführungszeit halt der Ausgangspunkt dafür sein kann, dass Menschen sich in die Strukturen der Bewegung, von dort in die Strukturen der Bewegung gehen können. Und genau neben dem halt auch ein Ort sein kann, wo Vernetzung stattfindet, also wo Menschen aus ganz, ganz vielen verschiedenen Orten, aus ganz, ganz vielen verschiedenen Bewegungen ankommen, sich vernetzen können, sich organisieren können und damit der Kampf, der in Rojava passiert, auch in andere Gesellschaften getragen werden kann. Konkret sieht es gerade so aus, dass ähnlich wie bei dem Frauendorf ein Dorf aufgebaut wird, was komplett von Grund auf neu aufgebaut wird, auch viel auf ökologische Bauweise setzt, also viel mit Lehmsteinen gearbeitet wird. Und genau, bis das Dorf fertig ist, wird es halt weiter so laufen, dass ein bisschen improvisiert wird, aber im Prinzip gibt es eine Struktur, die schon besteht für Menschen, die dorthin kommen.
Schließlich wollen wir euch dem vielleicht interessantesten Teil des Vortrags überlassen, den Eindrücken zum, sagen wir, real existierenden demokratischen Konföderalismus am Beispiel der Stadt Derek, mitsamt Widersprüchen und Komplexitäten. Es wird im Folgenden darum gehen, wie das Kommunensystem funktioniert, aufgeteilt wird und wie sich die ideologischen Ansprüche der kurdischen Bewegung hier niederschlagen.
Genau, jetzt würde ich noch als letztes was über meine Zeit in Derek erzählen. Nach so einer Zeit, wo ich angekommen bin, wo ich ein bisschen die Sprache gelernt habe, wo es politische Bildung gab, bin ich nach Derek gegangen und dort in die Jugendarbeiten. Erstmal zu Derek selber. Derek ist eine größere Stadt im Dreiländereck zwischen der Türkei, Irak und Syrien und ist dementsprechend sehr vom Handel geprägt und ist dadurch auf jeden Fall im Verhältnis zu den anderen Städten in Rojava eine reichere Stadt. Ist eine Stadt, in der relativ früh das Regime vertrieben wurde und seitdem eigentlich keine kriegerischen Auseinandersetzungen stattgefunden haben. Und dementsprechend ist die Selbstverwaltung dort sehr fortgeschritten. Es ist eine Stadt, in der die Bevölkerung sehr durchmischt ist. Es gibt ein Drittel kurdische Bevölkerung, ein Drittel assyrische Bevölkerung, ein Drittel arabische Bevölkerung. Und genau die komplette assyrische Bevölkerung sind Christen. Dadurch gibt es sehr, sehr viele verschiedene Kirchen, Moscheen. Und eigentlich schon traditionell, auch zu Zeiten des Regimes, gibt es ein gutes Miteinander zwischen den verschiedenen Gruppen. Und die Selbstverwaltungsstrukturen werden halt dort von allen Gruppen angenommen. Also es gibt Stadtteile, wo hauptsächlich Assyrer wohnen, wo das Kommunsystem funktioniert, genauso wie in den kurdischen Stadtteilen. Was in anderen Städten teilweise anders ist, zum Beispiel in Kamischlo, wo Stadtteile vom Regime kontrolliert werden und allgemein viel, viel mehr Konfrontationen, gegenseitige Ablehnung und so weiter zwischen verschiedenen Gruppen in der Stadt gibt. Genau, ich würde kurz was zum Kommunensystem sagen. Ich meinte schon, dass es in Derik sehr gut funktioniert. Das Kommunensystem, die Kommune ist erstmal die Basis des demokratischen Konfeudalismus, also die Organisierungseinheit, in der eigentlich möglichst viele Entscheidungen getroffen werden sollen, Entscheidungen, die das tägliche Leben betreffen. Und die Kommunen sind so geschnitten, dass es ungefähr 50 bis 100 Haushalte sind. Also man hat sich die Stadt Derik angeguckt, hat geguckt, wo gibt es Straßen, wo gibt es Kieze, wie macht es Sinn, die Kommunen aufzuteilen, wie macht es Sinn, diese Kommunen zu Stadtvierteln zusammenzufassen. Und dementsprechend wurde einfach gesagt, okay, das ist jetzt eine Kommune und damit sind alle Menschen, die dort wohnen, die im Einzugsbereich dieser Kommune leben, sind Teil dieser Kommune, was noch nicht heißt, dass sie sich beteiligen, was halt auch ein großes Problem ist. Natürlich gibt es Menschen, die das System ablehnen oder auch Menschen, die keine Lust haben, politisch aktiv zu sein oder Menschen, die vielleicht die Vorzüge davon noch nicht erkannt haben, sich selbst zu verwalten. So dass es oft so ist, dass das System von Menschen getragen wird, die sehr viel Initiative zeigen. Die Kommune in sich ist so organisiert, dass es eine Stellvertreterin und einen Stellvertreter gibt, die die Kommune im Stadtviertel bzw. im Dorfrat repräsentieren, wenn es sich um ein Dorf handelt. Und neben der Stellvertreterin und dem Stellvertreter gibt es verschiedene Kommissionen, wo Leute, die Verantwortung für diese Kommission übernehmen wollen, Teil dieser Kommission werden können. Eigentlich überall gibt es eine Gerechtigkeitskommission, genau wo Konflikte, die innerhalb der Kommune auftreten, zum Beispiel zwischen Familien, innerhalb von Familien, geklärt werden sollen und halt nicht darauf basieren, dass Leute irgendwie bestraft werden, sondern so ein bisschen, was man hier wahrscheinlich unter Mediation verstanden wird, versucht wird, also einen Ausgleich zu schaffen. Wenn man auf dieser Ebene der Kommune nicht zu einer Lösung kommt, dann gibt es diese Gerechtigkeitskommission, wie auch die anderen Kommissionen, auch auf den anderen Ebenen. Also es gibt auf Stadtviertelebene, auf Stadtebene und auf sowas wie Landkreisebene gibt es auch eine Gerechtigkeitskommission. Und wenn der Streit nicht gelöst werden kann, gibt es immer eine höhere Ebene. Und erst wenn auf Landkreisebene man zu keiner Einigung kommt, dann wird es an das Gerichtssystem, wird der Fall an das Gerichtssystem übergeben, also was dann auf den Gesellschaftsvertrag in Rojava beruft oder auf sowas wie Gesetze und dieses im Gericht dann halt auch Leute sanktioniert werden können. Also es gibt dann auch Gefängnisse, wobei zu den Gefängnissen man versucht halt Gefängnisse aufzubauen, die nicht so wie Gefängnisse sind, dass Leute in Einzelzellen weggesperrt werden und irgendwie da für sich hinleben, sondern es eigentlich Orte sein sollen, wo es jeden Tag Bildung gibt, wo die Leute zusammen leben, wo sie zusammen zum Beispiel kochen, ihren Alltag organisieren, um so die Probleme zu lösen. Das zum Thema Gerechtigkeitskommission. Dann gibt es überall eine Gesundheitskommission. In der Gesundheitskommission sollen Menschen arbeiten, die als MultiplikatorInnen in der Kommune fungieren, also die eine gewisse medizinische Grundausbildung haben. Dabei geht es auch viel darum, alternative Heilmethoden zu betonen. Also in Syrien ist es sehr verbreitet, bei allen möglichen Krankheiten auf Antibiotika zurückzugreifen, was ein großes Problem ist. Genau, und darüber hinaus als nächsten Step, wenn sozusagen in der Kommune also sozusagen größere Gesundheitsfälle sind, soll es Polikliniken geben, also so in Stadtteilen auf dem Land, wo eigentlich der Hauptteil der Gesundheitsversorgung stattfinden kann. Also im Prinzip, man will dem zentralen Modell, was es im Moment gibt, momentan gibt es in Rojava große Krankenhäuser, in den größten Städten gibt es Krankenhäuser, sonst gibt es eigentlich kaum was. Demgegenüber will man ein dezentrales System, eine dezentrale Gesundheitsversorgung stellen, die dann natürlich umsonst ist. Genau, das Gesundheitssystem finde ich eigentlich ein krasses Beispiel dafür, für diese Widersprüche, was ich am Anfang so ein bisschen meinte. Also die Idee, dass es überall Polikliniken gibt, ist halt fast noch nicht umgesetzt. Also es gibt vielleicht in ganz, ganz wenigen Städten, Stadtteilen gibt es solche Kliniken, wo dann Menschen hingehen können, umsonst auch versorgt werden. Die Realität für den Großteil der Bevölkerung sieht so aus, dass es niedergelassene Ärztinnen und Ärzte gibt, wo man hingeht und am Ende für seine Dienstleistungen zahlt und dementsprechend halt es Menschen gibt, die sich eher leisten können, die einen höheren Standard haben als andere. Genau, es zeigt halt, das Ziel ist das Richtige, aber es ist doch richtig, richtig viel zu tun. Genau. Und genau so gibt es ganz viele Beispiele, wo es eigentlich noch sehr, sehr weit von dem Ideal entfernt ist, aber was sozusagen nicht heißt, dass es irgendwie schlecht ist oder die Leute zu langsam arbeiten oder sowas, sondern es ist halt die Realität, es ist eine Kriegssituation, es ist ein komplett neues System, was aufgebaut werden muss. Die Menschen haben krass verinnerlichte staatliche, eine Staatsmentalität verinnerlicht und da ist es eigentlich voll, also dann ist es voll logisch, dass diese ganzen Sachen voll lange dauern. Dann gibt es Selbstverteidigungskommissionen, wo in der Selbstverteidigungskommission sind die Menschen in der Kommune organisiert, die Verteidigung des Stadtteils im Ernstfall übernehmen würden. Die kriegen eine kurze militärische Ausbildung und sind sozusagen die unterste Ebene in einem vielschichtigen Selbstverteidigungssystem in Rojava. Und genau, neben der Verteidigung im Ernstfall sind das zum Beispiel auch die Leute, die, wenn es irgendwie Feste gibt, wenn es Demonstrationen gibt, diese schützen. Also wenn es eine Demonstration gibt, dann sieht man immer Leute, die haben so Westen an, da steht hinten HPG drauf. Das ist die Organisierung der Selbstverteidigungskommissionen der Kommunen und die sozusagen deren Aufgabe ist dann zum Beispiel, die Demonstration zu schützen. Genau, dann gibt es eine Stadtverwaltungskommission, also es gibt auch eine Stadtverwaltung in der Stadt, die dann so eine Müllabfuhr und all sowas Mögliche hat, aber im Prinzip sollen solche Sachen auch lokal gelöst werden. Also eigentlich wird gesagt, die Straße, die durch die Kommune geht, das ist für die Erneuerung der Straße ist zum Beispiel die Kommune verantwortlich oder für die Müllentsorgung in der Kommune ist die Kommune verantwortlich. Das wird in der Stadtverwaltungskommission geregelt. Und eben dies dann genau an die höheren Ebenen, also auch an die Stadtverwaltung der Stadt angeschlossen. Dann gibt es eine Ökonomiekommission, deren Aufgabe ist es, wenn es zum Beispiel gemeinsame Anschaffung von der Kommune gibt. Also was in der ganz oft ist, dass Kommunen zusammen Dieselgeneratoren betreiben, weil es gibt so zentralen Strom, der kommt teilweise von den teilweise auch neu eroberten Staudämmen, teilweise von so großen Dieselgeneratoren, die ganze Zeit halt laufen. Aber die halt nicht 24 Stunden Strom liefern, sodass eigentlich überall so dezentral noch so kleine Generatoren rumstehen und dann halt zum Beispiel die Kommune sich darum kümmert, dass die am Laufen ist, dass Diesel dafür bezahlt wird irgendwie. Und genau das fand ich auch ganz spannend. Dann haben wir mal gefragt, wie das gemacht wird. Also zahlt jetzt jeder Haushalt gleich viel für das Diesel? Und in der Kommune, mit der wir dann geredet haben, war es halt so, dass sie gesagt haben, nee, sie gucken halt irgendwie, eine Familie zahlt zum Beispiel gar nichts, weil die nicht genug Geld haben, sondern dass halt auch die Ökonomiekommission so ein bisschen darauf guckt, wie geht es den einzelnen Familien, wie so das Geld verteilt. Neben dem Kommunensystem gibt es noch zwei weitere Kommunensysteme, die parallel dazu aufgebaut sind. Einmal das Kommunensystem der Frauen und das der Jugend, die gleichen Kommissionen haben sollen, die gleiche Struktur haben sollen. Und genau, die Frauenkommunen, das funktioniert auch, aber zum Beispiel bei den Jugendkommunen in Derek ist es so, und ich hatte gesagt, Derek ist eigentlich die Stadt, wo das System am weitesten fortgeschritten ist, am weitesten ausgebaut ist. In Derek ist es so, dass es von 100 Kommunen oder zwei Kommunen die Jugendkommunen gibt. Also das ist wieder so ein Beispiel dafür, es gibt noch viel Arbeit auf jeden Fall zu tun. Und dann ist die Kommune auch gleichzeitig ein Ort. Also jede Kommune hat ein Zentrum, das ist sowas wie ein Stadtzentrum, wo jeden Tag eine Person ist, also entweder Stellvertreterin oder Stellvertreter oder eine Person aus der Kommission, was halt Anlaufpunkt ist bei Problemen, wo Treffen veranstaltet werden und so weiter und so fort. Dann würde ich was zur Jugend sagen, weil ich in der Jugend organisiert war und gearbeitet habe. In der Bewegung gibt es neben der autonomen Frauenorganisierung eine autonome Jugendorganisierung, weil dem Rechnung getragen wird, dass, dass es Machtverhältnis von Älteren gegenüber Jüngeren gibt und dementsprechend eine autonome Organisierung braucht, um das auszugleichen. Die Jugend hat in allen großen Städten Jugendzentren, eigentlich immer genau zwei. Zwei, weil es gibt ja sozusagen die autonome Frauenorganisierung und die autonome Jugendorganisierung. Und wo sich das beides trifft, gibt es die jungen Frauen, das ist die autonome Organisierung der jungen Frauen, die ein Zentrum haben. Und dann gibt es ein Zentrum der Jugend gesamt. Diese Zentren sind erstmal Anlaufpunkte für alle Jugendlichen in der Stadt. Also Jugendliche, die nicht wissen, was sie machen sollen, denen langweilig ist, die Bewegung kennenlernen wollen, die eines der Angebote von Zentren ausgehend wahrnehmen wollen. Und eigentlich dadurch bildet sich so ein bisschen so eine Gruppe, was dann als die Jugend der Stadt bezeichnet wird. Und die sozusagen eine Organisierung, die nochmal parallel zum Kommunensystem gedacht werden muss, wo es dann innerhalb der Menschen, die dort aktiv sind, eine Struktur gibt, dass es auch wieder Stellvertreterinnen und Stellvertreter gibt, die dann an dem Dachverband der Jugend ein Teil von sind, dann zum Beispiel Konferenzen organisiert werden, wo Aktionen geplant werden, Kampagnen geplant werden und so weiter und so fort. Und wiederum gibt es auch neben diesen Stellvertreterinnen und Stellvertretern, gibt es Kommissionen, eigentlich auch können beliebige Kommissionen gebildet werden, aber es gibt eigentlich immer Kommissionen für Sport, Selbstverteidigung, Kunst, Kultur, Sprache. Es gibt eigentlich in einem Jugendzentrum gibt es Sprachunterricht, also die kurdischen Jugendlichen können alle Kurdisch sprechen, aber können kein Kurdisch schreiben, weil sie arabische Schriftzeichen gelernt haben in den Schulen vom Regime. Und genau, es werden Sportangebote geschaffen und auf diese Weise ist es nicht so, wie man sich ein Jugendzentrum in Deutschland vorstellen, wie sie oft laufen, dass irgendwelche Träger, hauptsächlich ältere Leute, sich Gedanken darüber machen, was die Jugend braucht und irgendwelche Angebote schaffen, sondern dass im Prinzip die Jugend der Stadt selber ein Angebot für sich aufbaut. Genau, dann, wo ich mich auch oft an Deutschland erinnert gefühlt habe, ist, dass es natürlich nicht so ist, dass alle jetzt dahin rennen und super Bock haben auf die ganzen Sachen. Also viele Jugendliche gibt, die sich nicht so richtig für Politik interessieren. Also es gibt zum Beispiel in allen Städten, gerade in den Städten gibt es so eine Art Internetcafés, wo gerade super viel Counter-Strike gespielt wird, also wo es Jugendliche gibt, die morgens dahin gehen, Counter-Strike spielen, aber jetzt nicht so Bock haben, in der Kommission mitzuarbeiten. Und dann halt viel diskutiert werden muss, den Jugendlichen vermittelt werden muss, warum es wichtig ist, warum es Sinn macht, warum es auch Spaß machen kann, sich selber zu verwalten, warum es Spaß machen kann, Politik zu machen. Genau, dann soll halt im Idealfall, das passiert auch, Organisierung der Jugend von den Jugendzentren ausgehen. Also was ich mit den Jugendkommunen meinte, das sollte eigentlich von der Jugend der Stadt aufgebaut werden, also von den Menschen, die in das Jugendzentrum kommen. Und was wir auch oft gemacht haben, wir sind an die Schulen gegangen, an die zwei Universitäten gegangen, die mittlerweile aufgemacht wurden. Und dort wurden dann mit initiiert, dass sich so Schülerinnenräte und Studierendenräte bilden. Genau, aber es gibt auch Aktionen und Demonstrationen. Also die Jugend wird dann beteiligt, wenn irgendwie Demonstrationen organisiert werden. Man geht dann zusammen dahin. Und genau, es gab auch eine Zeit, wo militante Aktionen von der Jugend ausgehen. Also es gab im Frühjahr gab es den Vorfall, dass im Schengal Peschmerga und die Bewegung gekämpft hatten und dort auch mehrere Freunde der Bewegung gefallen sind. Und die Partei von den Peschmerga, von Wasani, die KDP, hat halt auch so Büros in Rojava. Und am Tag nach diesem Vorfall, nachdem die Freunde dort gefallen sind, gab es militante Aktionen, Steine mit Steinen wurden diese Orte angegriffen, teilweise in einem Ort wurden sie abgefackelt, also ist auch Ausgangspunkt von militanten Aktionen.
Zum Abschluss noch eine Antwort auf die Frage aus dem Publikum, Wie können von hier aus die Kommunen in Derek und anderswo in Rojava unterstützt werden?
Also es wird auf Veranstaltungen wie dieser wird Geld gesammelt und dann gibt es aber auch eine Spendenkampagne der Roten Hilfe Schweiz, die angelaufen ist, über die Geld gesammelt wird. Und dann ist es natürlich gut, Menschen von der Kommune zu erzählen. Also es gibt eine Internetseite, internationalistcommune.com, wo auch teilweise so Erfahrungsberichte veröffentlicht werden. Genau, und so ein bisschen weitere Informationen über die Kommune stehen. Genau, also ich glaube, den Gedanken davon weiterzutragen, ist auf jeden Fall eine gute Unterstützung.
Blood of many folk has been spilled along the way, including several anarchists from the USA. So remember Robert Grunt and Michael Israel, Hallowed Todd, Jordan McTaggart, how they lived and how they fell for the freedom of the people of Rojava. For the freedom of the people of Rojava. For the freedom of the people of Rojava.
Damit euch nicht langweilig wird, gibt's gleich noch mehr Musik. Nämlich Hamburg und Rock'n'Roll Jimbo, auch von den Lippings.
Ich steh vorm Gängerviertel und fühl mich als Tourist. Nur hat sich meine Reisegruppe damals nicht verpisst. Bullen waren überall und es werden nicht mal weniger. Wo krieg ich jetzt bis Kriegsbeginn eine neue Schule her? Ich bin schon lattenstramm, das war so nicht gedacht. Da vorne steht ein Bulle und ich krieg Hass, weil der lacht. Er sieht mich und hört auf, spürt er wohl die Gefahr. Ich werf die leere Flasche und dann geh ich ins Duscha. Ins Duscha, ins Duscha, ins Duscha. Ich prügel um mich, raste aus, hinter mir ein Riesenskin. Der Riesenskin steht drumherum und zeigt, wie stark er ist. Ich dreh mich um und schrei ihn an, du bist ein guter Polizist. Die Band singt über Punk und der Typ singt mit Yo-Ho. Ich box ihm in den Bauch und sag, benimm dich halt auch so. Das war ein bisschen blöd, aber ist halt meine Art. Ich werf ne leere Flasche und geh wieder ins Kloschal. Und auf dem Weg nach Hause nehme ich den letzten Zug. Da springt der Schulte auf, denn er hat zugeguckt.
Saufen in der U-Bahn, das wollte aber nicht.
Da ruft er schnell die Bullen, das ist seine Bürgerpflicht. Und die wollen jetzt, da kannst du saufen von mir 40 Mark. Ich werfe eine leere Flasche und geh wieder ins Kloschal. Am nächsten Tag bei Oma in einer ganz anderen Welt. Hauste auf dem Kuchentisch, jetzt Schluss mit Taschengeld. Oma, wovon soll ich mir jetzt Lieten und Gras kaufen? Oma, soll ich denn jetzt nur noch Leitungswasser saufen? Doch Oma, die bleibt hart, weil das ist so ihre Art. Ich check mal meine Taschen. Es reicht noch fürs Kloschal. Ich hätte kein 100 Bier, und zwar sofort. Gib mir 100 Bier, das geschieht heute auch im Norden. Rock'n'Roll Jimbo,
Rock'n'Roll Jimbo,
Rock'n'Roll Jimbo,
Rock'n'Roll Jimbo,
Rock'n'Roll Jimbo,
Rock'n'Roll Jimbo,
Rock'n'Roll Jimbo. Und ich sei ne Rock'n'Roller, doch ihr wisst, dass ich der bin. Von Jimbo geht am Schnee, da kennt ihr jedes Kind. Der erscheint auf Konjunktur und auf Hessen die Gesetze. Scheiß mitten auf die Straße und schafft dadurch Arbeitsplätze. Erst Rock'n'Roll Jimbo,
Rock'n'Roll Jimbo,
Rock'n'Roll Jimbo,
Rock'n'Roll Jimbo,
Rock'n'Roll Jimbo,
Rock'n'Roll Jimbo,
Rock'n'Roll Jimbo.
roll Jimbo.
Rock 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 roll Jimbo. Jimbo weiß, was abgeht und wo die Leute feiern. Ist jeden Tag am Laufen, muss aber niemals feiern. Sind andere hysterisch und schreien sich die Hälse bunt. Leckt er sich an den Eiern, denn Jimbo ist ein Hund. Er ist Rock roll Jimbo.
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 Rock rock. Rock roll Jimbo. Rock roll Jimbo.
Rock roll Jimbo.
Rock roll Jimbo.
Rock roll Jimbo.
Rock roll Jimbo.
Rock roll Jimbo.
Rock rock. Rock roll Jimbo.
Nach den Neuigkeiten am Anfang gibt es jetzt doch noch eine traurige Nachricht. Manche von euch werden mitbekommen haben, dass in Argentinien vor einiger Zeit ein junger Anarchist mit dem Namen Santiago Maldonado bei der Räumung eines Protestcamps verschwunden ist. Vor kurzem wurde jetzt seine Leiche gefunden. Wir haben einen Kommentar dazu geschrieben.
Resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora, resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables.
Auch die Ultras des argentinischen Fußballvereins San Lorenzo verlangten, dass der am 1. August 2017 verschwundene Santiago Maldonado wieder lebend auftaucht. Seit Ende Oktober wissen wir jedoch, dass der Anarchist und Mapuche-Unterstützer nicht mehr am Leben ist. Eines vorweg. Für uns steht außer Frage, dass der Fall Santiago Maldonado nur deswegen in Argentinien für einen derartigen Aufruhr sorgen konnte und sogar international in die Schlagzeilen kam, weil Santiago ein weißer Typ war. Wäre er Mapuche gewesen, hätte die breite Öffentlichkeit mit großer Wahrscheinlichkeit nie davon gehört. Das allerdings ändert nichts am Leiden seiner Familie und Freundinnen, nichts an der Wut gegenüber den Behörden, die für solche Fälle verantwortlich sind, und auch nichts an den verbrecherischen Umständen seines Todes. Fue el Estado. Der Staat war verantwortlich. Doch wir wollen euch nicht mit plumpen Parolen abspeisen, sondern tatsächlich in die fragwürdigen Umstände seines Todes und des Fundes seiner Leiche einführen, mit Informationen, die wir für euch auf Spanisch in Argentinien aufgestöbert haben und nun auf Deutsch bereitstellen können. Fest steht, dass Santiago Maldonado am 1. August in der argentinischen Provinz Chubut war, konkreter in der kämpferischen Mapuche-Gemeinschaft Los Cuchamen, als Polizeieinheiten der Gendarmería die Gemeinschaft überfielen. Die Mapuche flüchteten vor Schüssen und setzten über den kalten Fluss am Rande ihrer Gemeinschaft über. Santiago Maldonado, der nicht schwimmen konnte, versuchte sich in Ufernähe zu verstecken. Die Mapuche berichteten noch am selben Tag, dass Santiago Maldonado dann von der Polizei aufgegriffen und in ein Fahrzeug gebracht wurde. Die Polizei verneinte das später und auch der Staat schwieg lange zu dem Vorfall. Erst massive Demonstrationen auf der Straße forderten der Regierung und insbesondere Sicherheitsministerin Bullrich, die für den Polizeieinsatz verantwortlich war, ein aktiveres Vorgehen ab. Dieses bestand vor allem im Streuen von Gerüchten, wonach Santiago gar nicht dort gewesen sei, dass er irgendwo gesehen worden sei, dass er sich nach Chile abgesetzt habe und so weiter und so weiter. Gleichzeitig versuchten die Behörden alles Erdenkliche, um die Glaubwürdigkeit der Mapuche zu erschüttern. Erschwerend kommt hinzu, dass sowohl in Argentinien als auch im benachbarten Chile die kolonialen Bilder von den indigenen Mapuche weiterhin sehr stark im öffentlichen Bewusstsein verankert sind. Faule Gesellen, die gerne lügen und zudem des Terrorismus verdächtig sind. Dann fast 3 Monate ohne jegliche Erkenntnisse zum Verbleib von Santiago Maldonado. Auf der Straße massive Mobilisierungen in Argentinien, aber auch Demonstrationen und Aktionen in benachbarten südamerikanischen Ländern, ebenso wie in Spanien, den USA und Ende Oktober auch in Deutschland, als die Föderation Deutschsprachiger Anarchistinnen, FDA, am 27.10. einen Aktionstag in 5 verschiedenen Städten organisierte, darunter in Berlin, Bonn und Frankfurt-Main. In den argentinischen Medien hingegen tobte eine Propagandaschlacht, um die mögliche Verantwortung der Behörden möglichst klein zu reden oder ganz wegzuwischen. Ende Oktober plötzlich ein Leichenfund im Fluss in Chubut, nur wenige 100 Meter flussaufwärts von Los Cuchamen entfernt. Und nur wenige Tage vor den wichtigen Kongresswahlen in Argentinien vom 22. Oktober. und nach der Bestätigung seiner Identität durch die Familie ein vorläufiger Obduktionsbericht, der vor allem besagte, dass am Körper keine Fremdeinwirkung festgestellt worden sei. Die rechte Regierung festigte schließlich ihre Macht im Parlament und die rechten Blätter, also alle wichtigen Blätter des Landes, feierten klammheimlich, dass der Typ ja doch ertrunken sei, genauso wie sie es schon immer gesagt hätten. Es war ein bedauerlicher Unfall. Pech gehabt. Case closed. Für uns nicht. Für uns bleiben Fragen. Und nur um das zwischendurch zu sagen, wir wissen nicht, ob er ertrunken ist. Wir wissen aber, dass selbst im Fall, dass Santiago ertrunken wäre, der Staat die Verantwortung dafür tragen würde. Doch es gibt viele gute Gründe, dieser scheinbar naheliegenden Story zu misstrauen. Damit kommen wir zu Enrique Prueger, angesehener Kriminologe aus Argentinien und just aus der Gegend, wo die Leiche gefunden wurde. Prueger war in vielen Fällen als Gutachter tätig, sogar in ähnlich gelagerten Fällen.
Es ist ein Fluss, der mit ziemlicher Geschwindigkeit vom Bergrücken der Cordillera herunterkommt. Diese Kraft beschleunigt nur noch zusätzlich den Zersetzungsprozess. Damit wird die Haut komplett zerstört. Daher die Frage, wie konnten Sie den Körper identifizieren, wenn er tatsächlich 78 Tage im Wasser gelegen hat? Nein, das kannst du vergessen.
Der Kriminologe sagt ganz klar, wenn Santiagos Fingerabdrücke, an denen er angeblich identifiziert wurde, noch erkennbar waren, kann er keinesfalls 78 Tage im Wasser gelegen haben. Seiner Erfahrung nach würde sich Haut bereits nach 20 Tagen so weit aufgelöst haben, dass von Fingerabdrücken keine Spuren mehr übrig wären. Zumal die Leiche, wie geleakte Fotos zeigen, in erstaunlich gutem Zustand sei. Er weist zudem darauf hin, dass es in höchstem Maße ungewöhnlich sei, dass in 78 Tagen die Fauna des Flusses keine Spuren am Körper hinterlassen hätte. In einem Interview mit dem Community-Medienportal APU weist Prueger darauf hin, dass der vorläufige Obduktionsbericht keinerlei Angabe zum Zeitpunkt des Todes macht. Er selbst geht davon aus, dass der Tod erst innerhalb der letzten 20 Tage vor dem Leichenfund passiert sein kann, sprich im Oktober. Das führt natürlich zu der einen Frage, die von vielen dunklen Vorahnungen durchsetzt ist. Was passierte zwischen dem 1. August und Anfang bzw. Mitte Oktober? Die antikapitalistische Online-Zeitschrift sinpermiso.info hat einen äußerst gut recherchierten und mit sehr konkreten Argumenten bestückten Artikel veröffentlicht, in dem all diesen Fragen nachgegangen wird und verschiedenste Szenarien durchgespielt und viele auch verworfen werden. Eine der traurigen Vorhersagen, die dieser Artikel von Ende Oktober trifft, ist die, dass nachdem sich die Erkenntnis durchsetzt, dass Santiago Maldonado erst sehr viel später als August gestorben ist, die Presse bereits die nächste Theorie in petto hat. Nämlich, dass die Mapuche-Gemeinschaft ihn der Sache wegen geopfert habe. So finster und absurd ein solches Szenario auch erscheinen mag, es gibt bereits zahlreiche Bekundungen im Netz, die auf diese Verteidigungsposition schließen lassen. Und damit würde der Staat buchstäblich auf dem Rücken der indigenen Gruppen geschützt werden, denen dieser überhaupt erst die Lebensgrundlage gestohlen hatte. Damit bliebe uns nur noch etwas zum Thema Verschwinden lassen zu sagen. Dieses Verbrechen, das während der Militärdiktatur in Argentinien 30.000 Opfer forderte, verübte der Staat unseres Erachtens nach auch an Santiago Maldonado. Zum Schluss lassen wir hier mit Ricardo Ragendorfer im Gespräch mit Radio Rebelde einen Journalisten zu Wort kommen, der genau zu diesem Thema etwas zu sagen hat.
Hubo una desaparición forzada aquí, es innegable, aunque sea...
Es war ein Verschwinden lassen, das lässt sich nicht leugnen, auch wenn er in den Fluss gefallen wäre und keine Wunden da wären. Denn alles weist darauf hin, dass sich sein Körper nicht die gesamte Zeit über an diesem Ort befand, wo er nun gefunden wurde. Wir sollten daran denken, dass das Verbrechen des Verschwindenlassens mit der illegalen Freiheitsberaubung durch staatliche Kräfte beginnt und ihren Abschluss findet im mitverantwortlichen Schweigen und der Weigerung, Informationen herauszugeben, sowie der Vertuschung von Seiten der wichtigsten Personen in diesem Staat.
Alle Links aus dem Beitrag findet ihr wie immer auf unserem Blog unter aradio.blogspot.de.
Seit ich hier lebe, ist diese Stadt für mich eine Macht, die alles verschlingt. Ich wünsch mich tagtäglich weg woanders hin, doch es hält mich hier, wo ich allmählich ertrink. Diese Stadt ist wie ein Anlaufpunkt für Soziopathen und Narzissten. Und alle, die das nicht sind, sind die, die sich irgendwann verpissen zwischen kapitalistischen Modellen von höher, weiter, schneller, mehr. Verkrachten Existenzen, verlorenen Stellen, Modewellen ist es für mich meistens ziemlich schwer, mein Gleichgewicht immer noch zu halten, Widersprüche in mir zu verwalten und bei all der Scheiße und der Stumpfheit nicht innerlich zu erkalten. Und ich freu mich nicht, dass Berlin voller Gegensätze ist. Weil wenn hier jemand einen Haufen scheißt, gibt es auch immer jemand, der ihn wegwischt. Und ich freu mich nicht, dass Berlin voller Gegensätze ist. Weil wenn hier jemand einen Haufen scheißt, gibt es auch immer jemand, der ihn wegwischt. Oder der dir deine Scheiße klaut, sie zu Gold macht und dir teuer auftischt. Ausgeballter Scheiße Wohnblocks baut, Wohnraum versaut, Lebensraum erlischt. Du kannst hier bis zum Erbrechen konsumieren, kannst dich in die Isolation individualisieren. Du kannst hier deine Zeit, dein Leben verschwenden oder es verlieren. Nicht nur die Straßen voller Scheiße, sondern sie ist überall. Wo sollst du hier anfangen? Überforderung normal. Du hast hier keine oder freie Wahl. Ein Leben voller Sinn oder total banal. Du kannst hier auf die Fresse kriegen, weil du nicht in die Norm passt. Und der Norm ist das egal. Träume können platzen, die du dir längst geformt hast. Hier Leben wird zur Qual. Doch ich lebe hier noch, weil ich hier immer noch manchmal einen Sinn sehe. Und weil ich den Tauben mit den kaputten Füßen auf dem Gehweg aus dem Weg gehe. Und ich freu mich nicht, dass Berlin voller Gegensätze ist. Weil wenn hier jemand einen Haufen scheißt, gibt es auch immer jemand, der ihn wegwischt. Und ich freu mich nicht, dass Berlin voller Gegensätze ist. Weil wenn hier jemand einen Haufen scheißt, gibt es auch immer jemand, der ihn wegwischt. Oder der dir deine Scheiße klaut, sie zu Gold macht und dir teuer auftischt. Ausgeballter Scheiße Wohnblocks baut, Wohnraum versaut, Lebensraum erlischt.
Das war Babsi Tollwut mit Die Scheiße-Parabel.
Allein machen sie dich ein.
Kurzreportagen zu Solidarität im Alltag.
Talking about solidarity and how I have.
Wir sprechen über Solidarität und darüber, wie ich in meinem Leben Solidarität erfahren habe. Als Teil der anarchistischen und anti-autoritären Bewegung, besonders in Griechenland und in Volos, meiner Heimatstadt, wo ich in einem besetzten Haus wohne. Ich möchte da zwei sehr schöne Beispiele anführen. Die erste Sache habe ich erst letzten Monat erlebt und sie hat mit der anarchistischen Bewegung in Volos zu tun.
Anarchist anti-autoritarian movement in Volos, because with an assembly in solidarity to immigrants that we have and we do things in this direction, we hanged a very big banner.
In einer Versammlung, die wir dort in Solidarität mit Geflüchteten haben, haben wir außerhalb der Universität ein riesiges Transparent aufgehängt, 24 Quadratmeter. Darauf stand Bewegungsfreiheit für MigrantInnen und auch der Verweis auf das Asylverfahren von Mohammed, der damals im Hungerstreik war. Nach 5 Tagen war das Transparent verrutscht und es musste wieder an die Originalstelle verschoben werden, damit es sichtbar war. Doch ich konnte die Schnüre nicht erreichen, weil das zu hoch hing. Ich war zu diesem Zeitpunkt allein und versuchte verzweifelt an die Schnüre zu kommen, um das zu korrigieren.
I was trying just to hold the ropes in order to fix it. And then a young teenager approached me and he said, hello, do you remember me?
And I said, dann quatschte mich ein Jugendlicher an und sagte, hey, erinnerst du dich? Erinnerst du dich an mich? Und ich sagte, sorry, nein, wer bist du? Er sagte, ich erinnere mich an dich von verschiedenen Aktionen, bei einer Demo und auch schon davor. Ich weiß, wer du bist und ich bin bereit, dir mit dem Transparent zu helfen. Danach erzählte er mir, dass er gerade mit anderen Jugendlichen eine Versammlung in seiner Schule gegründet hat. Die wöchentliche Versammlung findet in der Uni statt, im Akriva-Squad. Es war also ein sehr schönes Erlebnis, in der Stadt zu sein, und wenn du dann Hilfe brauchst, kommt ein Genosse, besonders so ein junger Genosse, und packt mit an. Das war eine richtige, ja, romantische Vorstellung für mich und hat mich total positiv bestärkt, darin weiter Teil der Bewegung zu sein. Denn aktuell sind die Zeiten sehr hart, waren es eigentlich immer. Ein anderes Beispiel passierte bereits vor 1,5 Jahren. Eine großartige Erfahrung mit Solidarität, die mit dem Squad auf einer Trofeo zu tun hat. Dieses besetzte Projekt wurde leider letzten Sommer von Syriza geräumt und zerstört. Wir hatten das Haus nach dem Camp in Idomeni besetzt. Damals wurden Tausende von MigrantInnen an der Grenze von Griechenland zu Mazedonien aufgehalten und richtig scheiße von Cops, Staat und auch SchleuserInnen behandelt.
Smugglers and so on. And we went there with No Border Actions and comrades.
Wir waren dort im Rahmen von No Border Aktion mit anderen Leuten aus Griechenland, um dort zu helfen. Wir beschlossen dann, dieses Quad im Zentrum von Thessaloniki einzurichten, als Versammlungsort, als Hausprojekt, als Ort, wo Migrantinnen ihre Kämpfe an die Öffentlichkeit bringen können und wo sie in Freiheit und selbstorganisiert mit anderen Gefährtinnen leben können. Das lief richtig gut, sowohl in Bezug auf die Selbstorganisierung als auch in Bezug auf die Stärkung der migrantischen Kämpfe. Wir gingen zusammen in der Stadt plakatieren und auch andere Aktionen.
And after that we have done things together with immigrants. And for 1 week I was in Volos, I was in Thessaloniki.
Dann war ich eine Woche nach Volos gefahren und nicht in Thessaloniki. Ich kam am 1. Januar zurück. Die Migrantinnen, mit denen ich auch Sachen zusammen gemacht hatte, fingen plötzlich an zu weinen, umarmten mich und sagten, du bist ein echter Freund, du bist besser als etwa unsere Familien. In den 10 Tagen achten wir Sachen, die wir nie zuvor gemacht hatten. Danke für all deine Freundlichkeit. Du bist ein echter Genosse. Wir verbrachten dann diesen 1. Januar zusammen. Und es war wirklich das beste Erlebnis von Solidarität meines ganzen Lebens.
And we spent the New Year's Eve together and it was the best solidarity, you know, moment in my life.
Langsam aber sicher schreiten wir der amüsanten Podcast-Hälfte und dem Ende unserer gemeinsamen Stunde entgegen. Wir haben wie immer sämtliche Rechercheregister gezogen, um für euch den Umtrieben der Anarchie zu folgen.
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Ein neuer Monat und neue Fälle von Anarchie im deutschsprachigen Raum. Die Presse berichtet gerne darüber und wir berichten über die Presse. Was haben wir denn diesen Monat bei Wo herrscht Anarchie gefunden?
Wir richten unseren Blick auf Passau, wo es beim Thema Silvester auf der Innenbrücke drunter und drüber geht. So fragt sich das Wochenblatt.
Bei jeder Mini-Veranstaltung, das müsste die CSU ja eigentlich seit ihrer verpatzten Herbstduldkundgebung wissen, müssen Sicherheitsauflagen peinlich genau befolgt werden. Nur an Silvester darf auf der Innenbrücke, wie es eine SPD-Stadträtin ausdrücklich begrüßte, Anarchie herrschen?
Wir sind auf jeden Fall erstaunt, dass die SPD-Stadträtin derart offensiv für die Anarchie Werbung macht. Aber wem gibt das Blatt denn nun wirklich die Schuld?
Ausgerechnet die Passauer CSU, die sonst so sehr auf die Meinung von Polizei und Wehrmännern hört, hat vergangene Woche ein geplantes Silvesterbrückenfeierverbot der Stadt gekippt. Nach dem Motto »Freie Silvesterfeier für freie Bürger« will sie Vollgas auf der Innenbrücke.
Tja, ist das nun »Friendly Fire«, wie der Titel des Artikels suggeriert, oder greift einfach nur die Anarchie um sich? Nur die Zukunft wird's zeigen.
Ebenfalls um ambivalente Positionen zu Regeln und Macht geht es bei einem Artikel von Echo Online zu einem BMX- und Skatepark in Darmstadt. Laut Überschrift sei der Park
eine Oase frei von Zwängen.
Weiter heißt es in dem Artikel:
Bei uns gibt es keine Regeln, es herrscht Anarchie. Aber es funktioniert, stellt der BMXler lachend fest. Eine Oase in einer Gesellschaft voller Zwänge, ein Ort, an dem man sich frei fühlen kann. Das sei der Skatepark für ihn.
Hoffen wir nur, dass die Anarchie über das Wellness-Feeling hinaus Bestand hat, denn echte Freiheit kann man nicht nur fühlen, die muss man auch real leben können.
Wer gedacht hätte, das neue Deutschland hätte das Thema Anarchie nun vergessen, sieht sich eines Besseren belehrt.
Oder machen die das nur, um in unsere Sendung zu kommen?
Der Artikel unter dem Titel
»Sterben in Verantwortung«
widmet sich aber nicht dem würdevollen Sterben, sondern den Grünen. Doch worum geht es denn nun? Das ND leitet dramatisch ein.
Das Land steht auf Messerschneide, denn wenn die Jamaika-Koalition scheitern sollte, dann können wir alle einpacken. Dann sind wir regierungslos. Das ist ein Zustand, den man nicht einmal seinem schlimmsten Feind wünschen möchte.
Das ist ja allerhand. Was wird denn passieren?
Es wird Anarchie herrschen.
Nanu, dabei ist doch Anarchie das Einzige, was wir Freund und Feind zugleich wünschen würden.
Wie immer schräg ist das, was wir von der BBC zu hören bekommen. Die Neue Züricher Zeitung,
wer denn sonst,
berichtet konkreter über die BBC-Sendung
Today.
In dem Artikel heißt es dann auch,
es gibt weltweit wohl keine Sendung, die so analytisch sein kann und trotzdem so locker daherkommt wie Today. Web nennt es den englischen Hang zu ein bisschen Anarchie.
Okay, klingt spannend. Aber was meint der Sendungsmacher Web damit? Die Neue Zürcher Zeitung schreibt,
Radio sei persönlich, die Präsentatoren würden die Hörerschaft binden. ob in der Badewanne oder im Auto, man hört dem Radio intensiver zu, als man Fernsehen schaut, sagt Webb.
Das hören wir gerne, aber wo bleibt die Anarchie?
Wir mögen es unordentlich, unvorhersehbar, sagt Webb.
Ja, wir auch.
Das Musikportal laut.de widmet sich, hier erstmal keine Überraschung, einer Band, und zwar unter dem Titel
Anarchisch, elegisch, brachial.
Na, da geht's ja schon mal brachial los. Magnus Hesse schreibt über die nordirischen Postrocker, Assiwiffa oder wie auch immer die heißen.
Haben sich die kleinteiligen, etüdenreifen Riff-Variationen erst einmal in einer Art Refrain entladen, gibt es kein Halten mehr. Das mag auch daran liegen, dass es keinen Gesang gibt, an dem sich die Instrumentalisten festhalten oder andere Parameter, die sie einschränkten. Im Gegenteil, hier scheint die pure Gitarrenanarchie zu herrschen. Assiwiffa wissen, wie man Instrumente sprechen lässt.
Das klingt sehr gut und ganz ehrlich passt das auch gut zu unserer eigenen anarchischen Herangehensweise, nämlich jene zu Wort kommen zu lassen, die sonst nicht die Möglichkeit dazu haben.
Eine Chance ist das schon, kriegst du denn ja Kombidon? Kannst du was für Arbeit kriegen, anstatt uns auf der Tasche liegen? Morgen 6 Uhr Schichtbeginn, wie du gehst da jetzt nicht hin? Sozialschmarotzer, faules Pack, das geht dann von der Stütze ab. Und musst du Flaschen sammeln gehen, ist das ja dann dein Problem. Für jeden Monat Sperre, nehm ich einen Stein und schmeiß damit ne Scheibe. Arbeit, Leistung, Geld. Wir scheißen auf die Scheiße und nehmen uns die Welt. Der Flank, der hat echt viel zu tun, sich im Stadtrat auszuruhen. Von Papis Geld kauft er ein Haus und schmeißt erstmal die Mieter raus. Entwicklung heißt modernisieren und danach doppelt abkassieren. Sonst ist Frank ein Privatier und Finanzier der SPD. Raus dann und Filet vom Rind, der Frank, der hat es ja verdient. Für jeden Monat Sperre nehm ich einen Stein und schmeiß damit ne Scheibe vom Jobcenter ein. Schweineilige Spießer, Arbeit, Leistung, Geld. Wir scheißen auf die Scheiße und nehmen uns die Welt. Melanie, die hat drei Kinder, eins von Micha, zwei von Minder. Micha, der kriegt auch Hartz IV.
Das war Age von den Lippings. Wer die Band und auch Babsi Tollwut übrigens live erleben möchte, sei ganz herzlich zur diesjährigen Soli-Party des Anarchistischen Radios Berlin am 24.11. im AGH in der Köpi eingeladen. Ja genau, wir feiern. Wir feiern mit euch unser inzwischen 5-jähriges Bestehen und über 60 libertäre Podcasts. Außerdem sammeln wir Geld für unsere internationale Arbeit. Mit dabei sind neben den schon erwähnten Lippings und Babsi Tollwut Conny, Hampitz und Jansen. Eine gute Mischung aus Punk, LiedermacherInnenmusik und Rap. Falls ihr Lust habt, uns zu unterstützen und uns am Einlass oder der Bar unter die Arme greifen wollt, freuen wir uns natürlich. Meldet euch dafür einfach bei uns. Mehr Infos dazu gibt's außerdem auf unserem Blog unter aradio.blogspot.de. Das war's von uns für diesen Monat. Wenn ihr Lust habt und am 24. November in Berlin seid, vergesst unsere Party nicht. Ansonsten tschüss, bis zum nächsten Monat.